بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسره أعين بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اجعلنا من عتقاء شهر الصيام. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وادخلنا الجنة من باب الريان. فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 54. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Den Herrn der Welten und aller Erbarmen, den Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag, weil ich das beste Wort ist, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nämlich aus dem Islam. So sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran. Und so sind wir angekommen beim 54. Vortrag. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع مسألة عرضها سائل على المصنف. قال: كيف أجدد ديني؟ فأجابه المصنف رحمه الله بمسألتين. قال: سل نفسك يا نفس، هل تعرفين الله؟ يا نفس، هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة بنعم، عندها تستطيع أن تجدد دينك، لأن من عرف الله معرفة صحيحة وعرف القرآن معرفة صحيحة استطاع أن يجدد أمر دينه. ثم بدأ المصنف يعرفنا على القرآن، لأنه السبيل لمعرفة الرحمن جل جلاله. فالله عز وجل يعرف بآياته ومخلوقاته، أي بالآيات الشرعية، أي المنهج، أي القرآن. فنعرف ربنا من خلال معرفة القرآن. ثم المخلوقات المحيطة بنا في الكون ونحن منها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والعقل جزء من المخلوقات. فبدأ يعرفنا على القرآن لأنه السبيل لمعرفة الرحمن. وبعد أن تكلم عن القرآن بدأنا نتعرف على الرحمن جل جلاله. وكان المدرج الأول للتعرف على الله أن تعلم أنك مخلوق وأن الخالق هو الله. هذه البداية. الخالق هو الله، نعم، فهو الذي خلق، إذن هو الذي ملك، إذن هو الذي دبر شأنك كله. هذه الربوبية تقود لا محالة إلى الألوهية. يعني من عرف أن الله هو الخالق المالك المدبر حقق العبودية له، ف فهو صاحب الأمر والنهي جل جلاله. فحققت العبادة وعلمت أن المقصد من خلقك أن تعبد ربك الذي خلقك والذي يملك أمرك ويدبره. إذا حققت العبادة لله تعالى لابد أن تتعرف عليه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فالعبودية تقود إلى المعرفة، فتبدأ تتعرف على ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. بدأنا نتكلم عن الأسماء والصفات ونقسمها إلى قسمين، أسماء الجمال وأسماء الجلال. أسماء الجمال مثل الرحمن، الرحيم، الكريم، العفو، الغفار، فهذه الأسماء أنت مطالب بإحصائها، أن تحفظها عدا، وأن تعرف معناها، وأن تتعبد ربك بمقتضاها، إما بالدعاء بها وإما أن تتعبد. فمن الدعاء مثلا تدعو ربك بكل اسم مناسب لمسألتك، تقول يا رزاق ارزقني، يا كريم أكرمني، يا غفور اغفر لي، يا رحمن يا رحيم ارحمني، وهكذا. ما ينفعش تقول يا جبار اغفر لي، جبار مع رفع الظلم، جبار مع جبر الكسر، خلاص. ما تقولش يا منتقم ارحمني، يا منتقم ارحمني، يبقى انت مش فاهم. نقول لك لا، يا رحمن ارحمني، فتدعو بمقتدى الاسم، هذا واحد. ثانيا تتعبد ربك بالاسم، ازاي؟ هو عفو، يبقى انت لازم تبقى عفوا، ان الله عفو يحب العفو، خلاص كده. ما دام يحب العفو يبقى يحبك تعفو عن الناس، يبقى عشان ربنا يعفو عنك لازم انت تعفو عن الناس، وهكذا. كريم، لازم انت تبقى كريم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، فامرك بالاكرام تكرم الناس. ربنا رحمن ورحيم، لازم انت كمان ترحم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. فدام ربنا غفور لازم انت تغفر للناس وتعفو عن الناس وتصفح عن الناس عشان ربنا يغفر لك ويعفو عنك ويكرمك. طيب، دي بالنسبة لأسماء الجمال. في أسماء جلال مثل الجبار المتكبر، تحفظها عدا وتعرف معناها لفظا، ولكن اوعى تتشبه بها، لان دي من خصوصيات الله عز وجل. فهو القائل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني في واحد منها أدخلته النار، أو كما قال ربنا في الحديث القدسي. يبقى أسماء الجلال ما ينفعش تتشبه بها أبدا، تبعد عن التشبه بها، إنما أسماء الجمال نعم. علشان كده بدأنا نقف على مسألة مهمة، وهي أن كبر المخلوق كذب لأنه غير مستحق. فالكبر من خصوصيات الرب جل جلاله لأنه مستحق لذلك، إنما المخلوق ضعيف، أنت مخلوق ضعيف، والضعيف كبره كذب. فتكلمنا عن كبر المخلوق كذب، وفصلنا في هذا الباب، وبدأنا نقول: لا يرى كذب المخلوق في كبره إلا صاحب الإيمان، لأن المؤمن عرف ربه بأسمائه وصفاته. فلما يجي المخلوق الضعيف يتكبر، يبقى في نظر المؤمن إيه؟ إنه كذاب. دي مش صفتك، دي صفة الملك جل جلاله، أنت كذاب لأنك ضعيف، يعتريك المرض والتغير والتحول والموت، فأنت لست كذلك، فأنت كاذب في دعواك الكبر. فلذلك يستريح قلب المؤمن ويطمئن بذكر الله، إلا بذكر الله تطمئن القلوب. ده كان ملخص ما مضى، وفي هذا اللقاء هنواصل مع المؤمن صاحب هذا الأمن والأمان والاطمئنان بذكر الرحمن جل في علا. نعم.
Liebe Geschwister, wie wir es bei jedem Vortrag handhaben, dass wir eine kurze Wiederholung machen von dem, was bereits gesprochen worden ist. Wir haben in den vergangenen Unterrichten erwähnt, dass dem Autor eine wichtige Frage gestellt worden ist, und zwar eine Frage, mit der wir uns alle auch beschäftigen sollten. Und zwar wurde dem Autor die Frage gestellt: Wie erneuere ich bzw. wie erfrische ich meine Religion? Wie frische ich meine Religion auf? Und dann hat der Autor ihm geantwortet, indem er ihm gesagt hat: Damit du dir selbst diese Frage beantworten kannst, musst du dir zwei wichtige Fragen selbst stellen. Und erstens: Ja nefs kennst du den Koran, und ja nefs kennst du Allah. Wir haben erwähnt, Die Reihenfolge ist eine schlüssige Reihenfolge, weil durch die Kenntnis über den Koran bekommt man die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, damit man Kenntnis über Allah subhanahu bekommt, lassen sich in zwei unterteilen. Einmal die Zeichen Allah in seiner Methodologie und in der islamischen Gesetzgebung und die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in dem, was man wahrnehmen kann, sei es jetzt an Umgebung, Umwelt, wie die Himmel und Erde und Sterne und das Sonnensystem und so weiter und das Sternensystem. Und all das, was wir sehen, liebe Geschwister, ist ein Zeichen für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, über die Kenntnis des Koran ist immens wichtig, damit man im Endeffekt Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Und wenn man die Kenntnis über Allah azza wa ta'ala hat, dann wird einem bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer allen Seins ist. Und wie wir mehrmals erwähnt haben, das Geschöpf, und damit bist auch du selbst gemeint, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und in euch selbst wollt ihr es denn etwa nicht sehen. Ja, die Zeichen für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala gibt es auch in uns selbst. Deswegen sollte man sich das immer wieder vor Augen halten. Die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala ist auch in dir selbst. Ja, du selbst bist ein Resultat für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wir haben gesagt, die Regel, das Geschöpf ist das Resultat eines Schöpfers. Wenn dir dann bewusst wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herrscher ist und Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer ist, dann hast du Allah subhanahu wa ta'ala einzig gesprochen in seinen Taten und seinen Eigenschaften. Yani, dass es nur Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Dass Allah azza wa jalla der Schöpfer ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der all dies erschaffen hat. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer ist und der dich erschaffen hat, dann wirst du dir auch automatisch die Frage stellen, weshalb hat mich Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Und dann kommst du zu dem Entschluss, dass Allah azza wa jalla sagt, ich habe die Djinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Und diese Dienerschaft, beziehungsweise diese Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, bringt dich zur Dienerschaft der sogenannten Uluhiyya, dass du Allah subhanahu wa ta'ala einzig spricht in deinen Taten. Und wir haben gesagt, Rububiyya, dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig spricht in seinen Taten, in Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Uluhiyya, dass du Allah subhanahu wa ta'ala einzig spricht in deiner Ibadah, dass du Allah subhanahu wa ta'ala einzig spricht in deiner Ibadah, sprich mein Gebet und meine Aufopferung, mein Leben und mein Tod gebühren einzig Allah. Und wenn du dir auch dessen bewusst bist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten hast und dass du nur ihn anzubeten hast und neben ihm sonst niemanden anzubeten hast, dann musst du dir noch mehr Kenntnis aneignen über Allah subhanahu wa ta'ala. Dass du Allah azza wa jalla noch mehr kennenlernst. Und deswegen haben wir erwähnt, dass es wichtig ist, dass man die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Denn wie wir mehrmals erwähnt haben, wenn man sagt beispielsweise, wenn ich dir jetzt sage, was hältst du von der Person XY, dann wirst du sagen, was soll ich davon halten, kenne ich nicht. Ich kenne nicht seinen Namen, beziehungsweise ich kenne nicht seine Eigenschaften, ich kenne nicht seine Charakterzüge, seine Wesenseigenschaften, seine Art und Weise, ich kenne das nicht. Also kannst du ihn auch nicht richtig kennen, beziehungsweise kommst du nicht in den Genuss, diese Person zu lieben. Und erhaben es Allah subhanahu wa ta'ala, aber ähnlich verhält es sich. Wenn du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Herrscher und so weiter und so fort, aber trotzdem musst du mehr Kenntnis haben über Allah subhanahu wa ta'ala. Was sind seine Namen, was sind seine Eigenschaften, um dann die vollkommene Liebe zu entwickeln gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben gesagt, dass die Namen Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah azza wa jalla hat 99 Namen. Und wir haben gesagt, dass diese 99 Namen, beziehungsweise diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam kein Ausschlusskriterium ist für weitere Namen. Ja, er sagt zwar, Allah azza wa jalla hat 99 Namen, aber es bedeutet nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur 99 Namen hat. Und diese 99 Namen, wer diese auswendig lernt und danach handelt, dem gebührt der Eintritt ins Paradies. Und auch haben wir darüber gesprochen, was das bedeutet, yani Allahs Namen zu kennen, beziehungsweise Allahs Namen aufzuzählen. Wir haben gesagt, dass es wichtig ist, die Namen Allah subhanahu wa ta'ala auswendig zu lernen und diese zu kennen. Wir haben gesagt, dass es ebenfalls aber auch wichtig ist, diese Eigenschaften hinter diesem Namen zu kennen. Wir haben gesagt, dass die Namen Allah subhanahu wa ta'ala sich in zwei Kategorien unterteilen lassen. Einmal die Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die eine Eigenschaft mit sich bringen, welche oftmals in Verbindung gebracht wird mit schönen Eigenschaften, wie beispielsweise dass die Vergebung des Menschen und die Barmherzigkeit und all diese Dinge, die wir wissen. Dass Allah subhanahu wa ta'ala vergibt, dass Allah barmherzig ist. Und wir haben auch gesagt, dass Allah azza wa jalla die andere Kategorie, der Namen Allah subhanahu wa ta'ala, demonstrieren seine Machtposition. Dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der den Ungerechten beisteht. und der die Menschen zur Rechenschaft zieht und der hart im Bestrafen ist und all diesen Namen. Ebenfalls haben wir gesagt, dass die Asma al-Jamal, yani diese Namen Allah subhanahu wa ta'ala, wie dass er der Vergebene ist, dass er der Barmherzige ist, dass der Muslim sich diese aneignen sollte. Yani, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen Namen anbete. Yani, ich sage nicht, wenn ich will, dass mir Allah subhanahu wa ta'ala vergibt, sage ich nicht, oh, derjenige, der hart im Bestrafen ist, vergib mir. Oder derjenige, der die Menschen zur Rechenschaft zieht, vergib mir. Nein, ich sage, oh Allah, derjenige, der vergibt, vergib mir. Und wenn ich Barmherzigkeit haben will, dann sage ich auch, oh Allah, der Barmherzige, sei barmherzig mit mir. Oh Allah, der Barmherzige, sei barmherzig mit mir. Das heißt, erstens mache ich Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen Namen. Zweitens schaue ich mir aber auch die Eigenschaften an, die hinter diesem Namen stecken. Wie beispielsweise, wenn ich sage, oh Allah, du bist der Allvergebende, du liebst die Barmherzigkeit, du liebst die Vergebung, so vergeben mir. Was bedeutet das, wenn ich sage, Allah liebt die Vergebung? Das heißt im Umkehrschluss für mich, dass ich mir auch diese Eigenschaft aneignen sollte. Denn wenn ich weiß, Allah ist derjenige, der vergibt, dann weiß ich, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch die Menschen liebt, die vergeben. Ja, und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer nicht den Menschen vergibt, dem wird nicht vergeben. Und wer nicht barmherzig ist mit den Menschen, dem wird nicht Barmherzigkeit zuteil sein. Seid barmherzig mit den Leuten, die auf der Erde sind, so ist barmherzig mit euch derjenige, der im Himmel ist. Und wir haben gesagt, dass die anderen Namen, diese Namen, die eine Machtdemonstration oder Machtposition Allah als solche demonstrieren, dass diese nicht angeeignet sind, die Menschen, dass er sich diese aneignet. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der hart und bestraft ist, der die Menschen zur Rechenschaft zieht. Und all diese Dinge, die oftmals ein Standpunkt sind, ja, am Tage der Auferstehung, diese Eigenschaften oder diese Namen, die in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala seine volle Erhabenheit demonstrieren. Ja, die Vollständigkeit, seine volle Erhabenheit. Aber wenn sich der Mensch diese Eigenschaften aneignet, dann ist sie in Bezug auf ihn, auf das menschliche Wesen, sind sie nicht erhaben. Ja? Das heißt, wenn ich beispielsweise sage, Allah ist der Erhabene, derjenige, der sich hochmütig stellen kann, yani derjenige, der erhaben ist über das Bitten der Menschen beispielsweise, oder erhaben ist über die Menschen. Aber ich kann nicht sagen, dies ist eine Eigenschaft Allahs, also muss ich auch hochmütig sein zu den Menschen. Deswegen erwähnt uns Allah subhanahu wa ta'ala in einer Überlieferung, die der Prophet überliefert, dass der Hochmut, dass es das Gewand Allah subhanahu wa ta'ala zieht und wer daran zieht, das Gewand Allah ist und wer daran zieht, dem wird ein Platz im Höllenfeuer zuteilkommen. Das heißt, wir haben gesagt, dass diese Eigenschaften einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala gebühren. Und das Herz des Muslims sollte Ruhe empfinden. Wir haben gesagt, diese Aussage, die wir erwähnt haben, den Vers Allah subhanahu wa ta'ala, den man sagt, wahrlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Wahrlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. So haben wir erwähnt, dass die Herzen der Muslime auch Ruhe finden, in beispielsweise, wenn ich weiß, die Sünden zu vergeben. Wir haben explizit darüber gesprochen, wie gewaltig es ist, dass man sich bewusst werden sollte, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der die Sünden vergibt und barmherzig ist. Wir haben aber auch über Rizq gesprochen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ar-Razzaq ist. Das heißt, dein Herz findet Ruhe, weil du weißt, dass die Versorgung nur von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und wir haben gedacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der die Ungerechten zur Rechenschaft zieht. Das heißt, wenn du einen ungerechten Herrscher oder eine ungerechte Person siehst, dann sei nicht verzweifelt, sondern dein Herz soll Ruhe finden. Warum? Weil du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der diese Menschen zur Rechenschaft ziehen wird. Und heute, bin ich Allah ta'ala, werden wir da weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben.
إذن نقول إن المؤمن مطمئن القلب لماذا؟ لأنه عارف الرب ومن عرف ربه اطمئن بخلاف الكافر أو الملحد لا يجد للإطمئنان سبيلا بل يعيش القلق يعيش الاضطراب لماذا؟ الإنسان يا إخوة إما أن يكون مؤمنا بالله تعالى وإما أن يكون كافرا ملحدا لا ديني إلى آخره فعندنا قاعدة بسيطة أو تريح الإنسان خالص إن كنت ممن آمن بوجود الله فلا تخالف الله وإن كنت ملحدا فلماذا تخاف؟ ما تخافش بس هي قاعدة مفروغ منها المؤمن لا يخالف والملحد لا يخاف ليه؟ أنا مؤمن بوجود الله مادام مؤمن بالله الذي خلق أنا على علم أنه يصيب ويعاقب اللي يستقيم على أمره ولا يخالف يصيبه في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض، واللي يخالف يعاقبه بالنار. صح؟ إذا كنت مؤمنا لن أخالف ربي أبدا. الملحد بقى بيقول لك ما فيش إله، طب خايف ليه؟ مش ما فيش إله؟ صح؟ عنده يعني ما فيش لا بعث ولا في نار ولا في جنة بالنسبة لك، صح؟ أنت خايف ليه؟ ودايما عايز تيجي تتكلم معانا ليه؟ ودايما بتنشر الشبهات ليه؟ لأنك الآن أنت تعبان، الفطرة بتقول لك فيه إله. وصلت دي؟ وصلت دي؟ تاني، المؤمن لا يخالف والملحد لا يخاف. ما هو أنت ملحد، مش أنت ملحد يعني معنى إيه؟ ما فيش إله، ما دام ما فيش إله لا في جنة ولا نار ولا في عذاب ولا غيره. اما انت عملت تتهم الله بالظلم ليه؟ انت بتقول ما فيش اله، مش ده التناقض؟ بيقول لك ايه الاله اللي بيعاقب ده؟ الله. يعني انت مش مؤمن باله، طب خايف ليه؟ احنا بس اللي بنخاف مش انت، لان انا مؤمن فانا اللي بخاف، وما دمت انا بخاف من الله مش هخالفه، لو امرني هنفذ ولو نهاني هنتهي. انما انت براحتك بقى، ما تقعدش تقرفنا معاك كمان، يعني انت اللي تعبان الان. شوف حتى القران لما يجي يتكلم عن هذه القضية يقوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا مطمئن الحمد لله. أنت اللي تعبان أيها الملحد، قولوا له كده. تيجي للتاني بقى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عجيب أمر الملحدين، صح؟ الكون كله دليل على وجود الخالق جل جلاله، ورغم ذلك أنكروا. لازم يشوف بعني الله، صح؟ نقول له طيب انتظر بس، حضرتك عندك عقل؟ يقول لك طبعا. شفت عقلك؟ ايه؟ بقول لك شفت عقلك؟ الاجابه هتكون لا. ان لو اقول لك شفته، طب يوصف لي شكله ايه؟ شكله ايه عقلك ده بقى؟ هقول ما اعرفش. طيب بلاش كده، بلاش العقل. الكون فيه هوا؟ فيه هوا يا ولد ولا مفيش هوا؟ شفت الهوا؟ شكله ايه الهوى؟ الله، يعني في حاجات في الكون حوالين مننا ما شفناهاش، صح؟ طب ازاي امننا بوجودها؟ انا ليه مؤمن ان انا عندي عقل، صح؟ ما انا ما شفتوش، كيف مؤمن بيه ان انا عندي عقل فعلا؟ وكيف انا مؤمن ان في الكون هواء؟ اقول لك ايوه مؤمن، لان اللي انا امنت بيه له اثار من اثار العقل، ان انا بفكر الان وبقارن، صح؟ عندي عقل أبدأ أميز، بفكر في المسألة دي، ممكن تكون كذا لا، ممكن تكون كذا لا، طب الدليل كذا لا، الدليل ده ضعيف، ببدأ أفكر وأعمل عقلي. فالأثر هو اللي قال لي إن أنا عندي عقل، إنما اللي فقد العقل ما عندوش ده. خلاص؟ الهوى، أنا مؤمن إن فيه هواء. ليه؟ لأنه له أثر. الآن لما أخرج في الطريق مثلا شوية هوا كده يعبثوا بثوبي، يتحرك الثياب، صح؟ أولاقي الدنيا برد روح لابس ملابس ثقيلة، لأنه له أثر. أشوف الأشجار عمالة تتهز، والله الشجرة بتتهز، يبقى ده وجود الهوا، صح؟ يبقى له أثر، أليس كذلك؟ يبقى أنا مؤمن بأمور لم أرها لوجود أثر هذه الأمور، أثرها موجود. خلاص؟ طيب الله لم أره، صح؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولما أراد نبي الله موسى أن يرى ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. شوف الأثر الآن. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فأنا مؤمن بالله مع أني لم أراه، لأن الرؤية لن تكون إلا في الجنة،
لم تكن إلا يوم القيامة أهل الإيمان، إنما في الدنيا مستحيلة، ما في رؤية في الدنيا. طيب أنا مؤمن بيه ليه؟ لأن في أثار، أثار الرحمة، أنا نفسي أثر من أثاري وجود الله عز وجل، أنا نفسي أثر لأن أنا مخلوق، لازم يكون لي خالق. أدي واحد. طيب الكون من حولنا كده يا إخوة، سماوات نراها مرتفعة بلا عمد، من أمسكها؟ هو ده السؤال. أراضين ممهدة، من مهدها؟ بحار ومحيطات وأنهار، من أجراها؟ نباتات مختلفة الأحجام والألوان والطعوم، مع إن مصدر الرزق واحد، ماء وملح من الأرض، كله بياخد ماء وملح، صح؟ التفاح خد ماء وملح وطلع حلو، صح؟ والصبار خد ماء وملح وطلع مر، صح؟ ما عارفين الصبار؟ طيب الحمد لله. والبطيخ خد ماء وملح طلع أحمر، وحلاوة يا بطيخ، اللي بيسموه الدلاح الجماعة المغاربة دول. والشمام خد ماء وملح طلع أصفر وجميل، الكنتالوب، ولا احنا بنسميه الشمام، وفي الكنتالوب كده خلاص مش عارفه، بيسموه البطيخ، انتوا عكستوا بقى خليتوه بطيخ، ماشي. سبحان الخالق، الطعام واحد والألوان مختلفة، ده لونه أحمر وده أخضر وده أصفر وده أسود وده بني، إيه ده؟ فيه إيه؟ مصدر الرزق إيه؟ واحد. الأرض فيها إيه؟ ماء وملح فقط، النبات ياخد من الماء والملح، ده يطلع تفاح أحمر ونفس التفاح أخضر، الحكاية سبحان الخالق. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فتوحد الله، أنت حطيت البذرة لكن من يأمر بإخراجها ثمرة؟ الملك وحده. علشان كده أعظم المهن اللي بتعلم التوكل على الله مهنة الفلاحة والزراعة. والله دايما الفلاح عنده حسن توكل عجيب، ليه؟ لأن الأرض ربطه على ده. الفلاح بيعمل يبدأ يجهز الأرض، صح؟ ويحط البذرة تحتها ويدفنها ويبدأ يسقي وبعدين إيه يتعلق بإيه بقى؟ بالسماء، المطر بقى يا رب منتظر، فيتعلم الصبر وحسن التوكل، يبدأ متعلق بالسماء كده، مش إحنا متعلقين بالدنيا، ها؟ لا، ده متعلق بإيه؟ يا رب تشتي فلاح كده، إن شاء الله خير، الغيث يجي إن شاء الله، خلاص، فدايما مرتبط بالسماء، تجد فطرة الفلاح فطرة نقية، سبحان الله. زي ما حكى لي رجل أعمال مرة، بيقول لي منظر أبكاني، قلت له احكي لنا، إيه اللي أبكاك؟ قال لي كنت في القرية مرة، الرجل ده يعني ملياردير، يعني الأموال كده ملاش عدد عندهم يعني، بيغيروا السيارة كده مع لون الشراب. والله عنده أسطول عربيات في بيته، خلاص لكل عيل عربية ولكل بنت عربية، والزوجة عندها عربيتين وهو عنده 5-6 عربيات. والله يا إخوة أسطول، يعني هو عامل جراج خاص له تحت بيته عشان السيارات بس، فاهم؟ وبتبكي ليه يا عم الحاج؟ انت بتبكي ليه؟ قال لي والله مريت في القرية كده عم الشيخ، لقيت راجل فلاح بيشتغل بسيط قوي وفقير، نص رجليه في الطين وعاسك الفاس عمال يعزق الارض، وفجأة جات امرأة كده فلاحة بسيطة على رأسها كده لفة، المنديل المحلاوي بتاعنا ده في مصر اللي هو هتلاقيه مربعات كده، منديل كبير كده، وربطها على دماغها ودخلاله وماسكة في ايديها ايه؟ شنطة بسيطة كده. الراجل اول لما شافها والعرق بقى بينزل من على جبينه كده، راح رمى الفلاح الفاس كده طرية، وراح شال من عليها من عرسها وخدها وراح قاعد تحت الشجرة، دي زوجته دي، وراح فتح المنديل المحلاوي لا رغيفين بتاو كبار كده حلوين اللي بيتعملوا في الفرن الطين ده وحته جبنه قديمه قد كده مش عارف بقى تعرف الجبنه دي ولا لا اللي راح مصر يعرفها بتبقى جبنه كده قديمه قوي تحط في ضلاص من فخار تتخزن سنتين ثلاثة أربعة وعليها مش كده شغلانة يعني بقول لك فيها دود كمان مش مشكلة وفيها سوس بس هي جمالها فراح مسك كده وجنب حتة الجبنة فحلين بصل فين البصل والفلاح مسك البصلة كده على الأرض وتب وراح دشها وفتحها نصين والتانية دب وفتحها كده ومسك حتة الجبنة وبدأ يأكل ويضحك وزوجته تأكل ومبسوطة وياخد البصل ياه وبعد كده خلص وراح جاب كنكة كده سودة من كسرة الدخان والنار معمولة بسلكة حتى ما عندوش براد كده استنلس وفضة زي بتاع المغاربة بتاع الشاي ده بتاعها كده هو حقه كنكه كده بنسميها احنا في بلدنا كنكه ومربوطه بسلكه كده وراح حط قلبين طوب على الارض وحط شويه الخشب وراح مولع فيهم النار وراح حط الميه في الكنكه مع شويه الشاي مع السكر وسابها على النار تغلي ولما غليت بقى ومسك الكوبايه ومبسوط قلت له بكيت ليه؟ قال لي انا نفسي اكل اكله زي دي ما اقدرش اموت لو كلتها انا ممنوع رغم الاموال اللي عندي لا بعرف اكل لحم ولا دجاج حتى الاسماك ما اقدرش اكلها كل اكل يا ابني شويه ياجورت زبادي او شوربه خضار بيقول لي انا بعزم الناس عندي عشان بحب اشوف الناس وهم بياكلوا انا مش عارف اكل فتمنيت في اللحظه دي كل مالي يروح وابقى مثل الفلاح الفقير ده واتبسط واضحك الضحكه اللي ضحكها دي ايه رايكم انتوا في نعمه ولا لا اموال طائله ما يعرفش يستفيد منها بعض الشباب حكى حكاية كده بيقول في مرة ماشي هو وخطيبته على نهر النيل عندنا فعد شاب كده بعربية فخمة قوي اللي تعملها ملايين دي عارفينها في عربيات كده بتمشي بالريموت كنترول كده زي البورشة والحاجات اللي احنا بنسمع عنها فقط دي انا بخاف اركبها حتى يعني فتنة مرة أخي هنا في ألمانيا ربنا يبارك له تاجر سيارات جاني مرة كان عنده طارق في بيته وعايزني عشان أركي ولده أو بنته مش فاكر فجي ياخدني في سيارة من البيت والله يا إخوة قعدت فيها دقيقة فتنت أنا فتنت قلت له والله ما أقدر دي فتنة دي عربية مرسيدس مستعملة مش جديدة هو تاجر سيارات بيقول لي دي أصلا تمنها مستعمل بنبيعها ب90,000 يورو مستعملة ب90,000 يورو مستعملة مش جديدة ركبت جنبه كده على الكرسي والله يا إخوة أنا فتنت إيه ده في إيه دي مش سيارة عادية دي ولا طيارة كمان يدوس على زرار الكرسي يتوسع كده ويروح نايم بيا وقاعد لوحده ويدوس على زرار الكرسي يبدأ يتنفخ ويسخن واللي محتاج درجة سخونة قد إيه حتى الكرسي من تحت ومن الجناب ومن الظهر بيسخن طب ظهرك كده مظبوط خليه كده لا جنبك مش عارف هنا حاجات على الباب تقول لا حول ولا قوه يا رب انما العيش عيش الاخره تقول لا ده مثل دي فتنه دي فالشاب ده بيقول معدي صاحبنا بسياره فخمه كده فبقول لخطيبتي كده هم دول اللي عايشين شايفه فاسمعني راح واقف صاحب السيارة والله يا إخوة بيقسم الأخ برح واقف وشاور لي. فأنا قلقت قلت يكون راجل صاحب منصب كبير ولا حاجة وديني في دهية ما يركبش عربية زي غير واحد. فيقول روحت السلام عليكم وخايف كده. قال له أنت قلت إيه؟ قال له أبدا قلت كذا 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 كذا. قال له خد مفتاح العربية هي بس ليه طلب عندك. قال له خير. قال له أنا عايز زرع كبد أنا بموت خلال أشهر ممكن تاخد سيارتي دي وتاخد اللي عندي وتديني الكبد بتاعك. قال له لا الله يرضى عليك روح بسيارتك ما اديكش كبدي أبدا. قال له احمد ربك ما تنظرش عند اللي عنده وما تعرفش إيه اللي اتاخد منه. يا ناس يا إخوة عندها كتير قوي لكن اتاخد منها حاجة لو قلنا لك انت ناخدها منك ونديك كل اللي عنده تقول لا يبقى انت في نعمة ولا لا في نعمة ولا لا. انت عندك كلية بتشتغل صح؟ اه والله انا عندي كليتين شغالين. غيرنا عنده فشل كلوي اه والله العظيم بيغسل في الأسبوع 3 مرات 3 مرات بيدخل في جهاز لمدة 6 ساعات بيغير دم بيغسل دم اه والله 3 مرات في الأسبوع. ايه رأيك تاخد أموال الدنيا وتبقى زيه وتفقد كليتيك؟ هو ده السؤال لازم تسأل نفسك عشان تحمد ربنا عشان يطمئن قلبك بالإيمان. ربنا أعطاك كثيرا أعطاك كثيرا. غيرك مثلا يعني الحمد لله أنا عندي بصر بشوفك صح شايفك شايف عبد الرحمن وشايف محمد وشايف عبد الكريم وشايف الإخوة الكرام دول. غيري فاقد للبصر ما بيشوفش لا يشوف القريب ولا البعيد لا يعرف مين الحبيب ولا مين العدو صح؟ انه فاقد للبصر ما يعرفش مين اللي هينفعه ومين اللي هيضره. الأعمى ده لو واحد جاي يقتله هيشوفه؟ مش هيشوفه صح؟ انما انت لو في مثلا عربية معدية بتشوفها بتبعد عنها. لو في عمود في الطريق ما بتبعد عنه لانك شايفه. انما اللي ما عندوش البصر ده صح؟ ما يعرفش الضوء من الظلمة كله ظلام عنده. كان بيحكي لنا بعض المشايخ بنحفظه كان بيعمل عمرة ومعه أحد المشايخ أيضا بص بصير يعني فاقد للبصر بيسمى بصيرا يعني تفاؤلا. العرب كانت كده دايما تسمي العلل بنقيدها يقولوا على اللديغ سليم. اللديغ اللدغ وعقرب يقولوا عليه إيه؟ سليم. ويقولوا على الأعمى بصير. واللي عنده عين يقول لك كريم العين يعني بعين واحدة في عين ضيعة يقول لك عينه كريمة يعني تفاؤلا. فالشيخ معاه أخ بصير والشيخ نفسه ضعيف البصر بشدة يعني عنده كريم العين يعني عين مقفولة والتانية ضعيفة. فخد الأخ ورايحين الحرم النبوي هم ماشيين الاثنين راحوا لبسوا في عمود اه والله العظيم. الاعمى طبعا اعمى بصير والتاني بعين ايه ضعيفه جدا. فالشيخ بقى البصير ده ربنا يحفظه وصاحب دعابه فدايما يقولها في الدعابه فيقول له ايه فاكر اليوم المشهود يوم العمود. طب انا اعمى ولي عذر انت بقى تخبطنا بالعمود. طب انت بقى عندك نعمة البصر صح؟ ما هي من اثار وجود الله ايه؟ مش ده اثر من اثار انا مؤمن بالله ليه؟ في اثار انا من اثاري جل جلاله هو الذي خلقني صح؟ ورزقني ومنحني فعشان كده انا مطمئن القلب عشان كده انا لا اخالف. انا بتكلم عليك الشيخ سيد يعني بقول لك انا بتكلم عن المؤمن شبابك اعتبره هو بيزكي نفسه كده ليه؟ لا لا لا، انا بقول لك المؤمن وغير المؤمن، فانا بتكلم بلسان المؤمن الان ماشي كده عشان تبقى فاهم بس. فالمؤمن مطمئن القلب ليه؟ يؤمن بالرب رغم انه لم يرى الرب، لكن راى اثار الرب في الكون، شاف سماوات وشاف اراضين وشاف بحار وشاف نباتات وطعوم مختلفه، شاف نفسه. وفي انفسكم افلا تبصرون؟ يبقى لم ارى ولكن في اثر، فانا امنت من خلال الاثر ده، مش الاثر الكوني فقط، لانه عدل ورحيم ارسل للانبياء والرسل وانزل الكتب، القران هاتي ابن القران ايه تدل على الله، هذا الكتاب العظيم القران. الخليفه المامون في مجالسه كان يتردد على مجلسه رجل يهودي، وكان فصيح اللسان ومتقن للكلام حسن القول، فأعجب به المأمون فسأله: يا هذا، كثيرا ما تدخل علينا، فلماذا لا تدخل الإسلام؟ لماذا لا تدخل الإسلام؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لا أغير ديني. فابتسم المأمون، قال لك ذلك، فسابوا. مرت سنة ماشي كده، وبعد سنة دخل هذا اليهودي إلى مجلس المأمون وقد أسلم، وبدأ يتكلم عن الإسلام وعن كذا في مجلس المأمون. فقال المأمون: ألست أنت صاحبنا؟ مش أنت صاحبنا اليهودي؟ قال: بلى. قال: أسلمت؟ قال: الحمد لله. قال: منذ كم؟ قال: منذ أشهر. قال: فلماذا لم تستجب لدعوتي عندما دعوتك منذ عام؟ قال: عندما دعوتني أردت أن أتحقق من الإسلام. قال: فماذا فعلت؟ قال: أبدا، عدت إلى بيتي ونسخت 3 نسخ من التوراة، حرفت فيها وبدلت وغيرت، جاب كلام من عنديته نسخ، ثم ذهبت إلى معبدهم وبعتها فشروها مني وطلبوا مني المزيد، ثم ذهبت إلى الإنجيل فنسخت منه نسخا 3 وغيرت وبدلت وزدت ونقصت، وذهبت إلى الكنيسة فبعتها فشروها مني وطلبوا مني المزيد، ثم عمدت إلى كتابكم القرآن ونسخت منه 3 نسخ، زدت ونقصت، وذهبت إلى الوراقين وبيبيعوا الكتب، أردت أن أبيعها إياهم، فقال: أمهلنا. فأمسك النسخة وقرأها كاملة على مدار أيام، فلما عدت إليه رماها في وجهي وقال: اذهب عنا، فهذه باطلة فيها الزيادة والنقصان، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ بحفظ الله، فهذا هو الدين الحق، فأسلمت واتبعت. كلام الله. هات لي أي مصحف في أي بقعة في الأرض وقارنه بأي مصحف في بقعة في آخر الأرض، تجد الآية هي الآية والمعنى هو المعنى. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هات لي بقى إنجيلان يتفقان من الأرض قاطبة، لن تجد، لن تجد. لماذا؟ لأنه من مكاتيب البشر، ده إنجيل برنابة وده إنجيل يوحنا وده إنجيل مش عارف بطرس وده مش عارف وده بيزود وده بينقص وده بيغير. انتوا عارفين الأربعة المعتمدة عندهم الآن خدوها من كام نسخة؟ من 70 نسخة اختلفت. فعايزين نقرب العلم فخلينا طب يوحنا عمل واحد وبرنامج عمل واحد وبطرس عمل واحد وهكذا. لكن تعال القرآن لا يمكن. ده حتى من عظمة هذا الكلام إنك لو ما انتش حافظ القرآن وصليت مأموم خلف إمام في صلاة جهرية والإمام أخطأ بيقع في قلبك أنه أخطأ مع إنك لا تعرف القرآن. يا الله أنت لسه عندك شك. وذلك ربنا قال للأنبياء كده، قال لهم قولوا لأقوامكم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. أنت بتشك في الله؟ سبحان الله سبحان الله. عرفتم من أين يأتي الأمن والأمان والاطمئنان؟ من الإيمان بالرحمن وذكري جل في علاه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يبقى الأمن لمين؟ لأهل الإيمان. عايز تفر من الاضطراب والقلق والحيرة اصدق في الإيمان وأكثر من ذكر الرحمن. تعرف على ربك بأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى. لذلك المؤمن لا يخالف أبدا. الملحد بقى نقول له يا عم الملحد مش انت بتقول مفيش إله؟ اه طب خايف ليه؟ دي مسلمة صح؟ مدام مفيش إله مفيش بعث مفيش حساب صح؟ لا في جنة ولا في نار. فإن كنت ملحدا لا تخاف، وإن كنت مؤمنا لا تخالف، فانظر نفسك من أي نوعين أنت. قل له كده زي ما قلت لك كده أخ طالب علم، وبنكررها تاني عشان الشباب في الغرب يخلي بالهم. واحد ملحد في مصر بيناقش أخ من طلاب العلم، والملحدين في بلادنا خايبين قوي يعني، يمكن الغربيين بيقعد، لكن التاني خايب لأن الكذاب كده متناقض ما عندوش ثوابت. فالمهم داخل على الواتس أب ده بيناقش الأخ في الإلحاد وكذا، وإن ربكم ده ظالم وبيعاقب وبيعمل. شوف بينزل للإسلام بعين واحدة فقط، ما شافش الجنة ولا نعيمها ولا إكرام الله للمؤمنين واستوى هدايتهم وتوفيق، ما شافش ده، هو شاف التانية لأنه هو أصلا مخالف. فالأخ كان ذكي فشاف صورته كده على الفويل بتاع الواتس، فراح كاتب له رسالة قال له ياه ده انت مناخيرك كبيرة قوي ووحشة قوي. قال له ايه مناخيرك عارفها؟ كبيرة قوي ووحشة قوي. التاني غضب ما ملحد، قال له انت بتعيب على خلقة ربنا. قال له ايه خلقة مين؟ ما بتلحد ليه؟ ما لو عارف ان دي خلقة ربنا انت بتلحد ليه؟ فده ملحد خايب. ملحد ايه؟ خايب. فهكذا يا اخوة البعد عن الله اضطراب وعناء وتعب وضنك. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
Liebe Geschwister, wir haben erwähnt, und das auch schon in der letzten Woche erwähnt, den Vers, über den Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die glauben und ihre Herzen Ruhe finden im Gedenken Allahs, wahrlich im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Wir haben länger über diesen Vers gesprochen, wir haben auch darüber gesprochen, was es mit sich zieht, wenn man sich bewusst wird, dass das Herz als und allein Ruhe findet im Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala. Wie man mit seinen ganzen alltäglichen Problemen umgeht, wenn man sich bewusst ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erhabene ist und egal welches Problem man hat, dass es vorübergeht und dass das Herz eines Muslims, eines Mu'min in jeglicher Hinsicht Ruhe findet. Man sollte wissen, liebe Geschwister, die Menschen lassen sich in zwei unterteilen. Entweder ist der Mensch gläubig oder der Mensch ist ungläubig. Und dieser Unterteilung sollte man sich bewusst sein. Ja, entweder du bist ein Gläubiger oder du glaubst nicht. Und der Gläubige, widerspricht nicht seinen Geboten, beziehungsweise widerspricht nicht den Geboten seines Herrn. Und der Ungläubige hat wiederum eigentlich keine Angst zu haben. Der Gläubige tut sich, beziehungsweise tut den Geboten seines Herrn nicht widersprechen. Und der Ungläubige braucht sich eigentlich nicht zu fürchten. Warum erwähnen wir dies, liebe Geschwister? Weil es wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist, wenn man von sich selbst aus sagt, dass man gläubig ist.
Shukran, Yunus. Tamam, tamam, tashakkur.
Wenn man sich bewusst ist und wenn man sich zu den Gläubigen zählt, wie wir gesagt haben, Allah hat so gesagt, diejenigen, die glauben und ihre Herzen Ruhe finden im Gedenken Allahs. Das heißt, wenn du dich zu denjenigen zählst, die an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, beziehungsweise dass du dich zuschreibst zu den Gläubigen, dann finde dein Herz Ruhe. Und wenn du zu den Ungläubigen gehörst, dann brauchst du wiederum eigentlich keine Angst zu haben. Und das ist eine logische Schlussfolgerung, wenn ich sage, ich glaube nicht an die Existenz einer göttlichen, einer anbetungswürdigen göttlichen Einheit oder wie auch immer. Ich glaube nicht daran, dass es einen Gott gibt. Dann braucht es mich natürlich auch nicht zu tangieren, wenn jemand über die Bestrafung redet und jemand redet über die Auferstehung und jeder redet über Hölle und Feuer. Das interessiert mich in der Hinsicht nicht. Ich glaube nicht daran. Ja? Deswegen sehen wir oft, und das ist die Fitra, liebe Geschwister, das ist die innere Veranlagung, dass du den größten, den Atheisten vielleicht nehmen kannst oder mit, aus deinem Bekanntenkreis oder wie auch immer, wenn du mit ihm darüber redest, dann stellt er trotzdem so viele Nachfragen, als würde irgendwas in ihm selbst hervorrufen, eigentlich will ich überzeugt werden. Ja, eigentlich will ich glauben. Ja, und er fragt dich, ja, und warum glaubt ihr denn etwa, dass der Ungläubige ins Höllenfeuer kommen wird und so weiter? Ja, warum interessiert es dich, wenn du eh nicht glaubst? Und deswegen sollte man sich dessen bewusst werden, liebe Geschwister. Die Menschen lassen sich in zwei unterteilen. Und das ist eine Unterteilung, liebe Geschwister, die eigentlich das gesamte Leben zusammenfasst. Dein ganzes Leben ist zusammengefasst in zwei Versen, egal welcher Personengruppe du zugehörst. Entweder du gehörst zu denjenigen, über die Allah so sagt, diejenigen, die glauben und ihre Herzen Ruhe finden im Gedenken Allahs, weil ich im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Oder du gehörst zu dem Personenkreis, über die Allah so sagt, und wer von meinem Gedenken abhält, dem werden wir ein verengtes Leben leben lassen. Und wir werden ihn am jüngsten Tag blind auferstehen lassen. Und dann wird er sagen, oh mein Herr, warum hast du mich blind auferstehen lassen, wo ich doch sehend war? Und dann wird ihm Allah antworten, genauso sind meine Zeichen zu dir gekommen. Und genauso sind meine Zeichen zu dir gekommen und du hast sie vergessen. Denn du warst dessen ignorant gegenüber. Und genauso wirst du heute vergessen. Und das, liebe Geschwister, ist die Zusammenfassung deines gesamten Lebens. Also kannst du dir aussuchen, zu welchem Personenkreis du gehörst. Und wenn du zu dem Gläubigen gehörst, dann finde dein Herz Ruhe. Und diese Fitra, wie wir gesagt haben, liebe Geschwister, die ruft eigentlich danach, dass man eine Gottheit anbetet. Und diese Fitra, liebe Geschwister, zeigt auch den Menschen über die gesamte Länge seines Lebens, versucht ihn immer wieder daran zu erinnern, dass es eigentlich etwas gibt, wonach sich das menschliche Innere sehnt. Und wir haben gesagt, der Mu'min glaubt an die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala, ohne Allah gesehen zu haben. Und bei vielen ist das Paradoxe, dass man sagt, wie kannst du, wenn der kommt zu dir und sagt, ja, glaubst du an Gott? Ja, hast du Gott schon mal gesehen? Nee, wie kannst du daran glauben? Das ist, ja nee, und viele lassen sich dann schon von diesem Argument breitschlagen und denken sich, oh, okay, eigentlich hat er doch recht, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, aber subhanallah, liebe Geschwister, das sollte nicht die Angelegenheit eines Muslims sein. Ja, der Muslim glaubt fest daran, an die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil er sich selbst sieht. Dass du dich selbst siehst, du bist, ja nee, ein, wie wir gesagt haben, das Geschöpf ist das Resultat eines Schöpfers. Du selbst bist ein Zeichen dafür, dass es einen Gott gibt. Ja, nee, wenn man sich das beispielsweise ansieht, ja, nee, im weltlichen Leben oder wie auch immer, sieht man, dass beispielsweise dass der Wind, ja, nee, der Wind ist etwas, was du eigentlich auch nicht sehen kannst. Aber trotzdem glaubst du daran, dass es einen Wind gibt. Warum glaubst du daran, dass es einen Wind gibt, weil du die Folgen siehst, wenn ein Wind umhergeht. Du siehst es, wie beispielsweise, dass die Zweige, ja, und dass die Äste hin und her wackeln und so weiter. Du spürst das an deinem eigenen Leib, du gehst raus, deine Klamotten werden hin und her geweht und du ziehst dich dicker an. Warum? Weil du sagst, draußen es geht ein starker Wind. Aber den Wind an sich, den siehst du nicht. Du siehst das Resultat dieses Windes. Den Wind an sich kannst du nicht wahrnehmen. Niemand von uns kann sagen, ich sehe den Wind. Ja, du siehst vielleicht einen Sturm, du siehst die Folgen dessen, aber den Wind an sich, den bloßen Wind an sich, den siehst du nicht. Genauso wie dein Gehirn. Ja, nee, du hast dein Gehirn noch nie gesehen. Ich gehe mal davon aus, du hast es noch nie gesehen. Ja, du hast dein Gehirn eigentlich noch nie gesehen, aber du glaubst daran, dass du ein Gehirn hast. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und will dir sagen, wetten, du hast kein Gehirn, was würdest du dem antworten? Würdest du sagen, ah, vielleicht hat er doch recht. Ne? Aber du würdest ihm sagen, wie kommst du darauf, dass ich kein Gehirn habe? Ich habe ein Gehirn. Und dann sagt er zu dir, ja, wie kommst du denn darauf, dass du ein Gehirn hast? Und dann sagst du ihm, ich denke nach, ich kann überlegen, ich kann Überlegungen anstellen, ich sehe dich jetzt, ich kann dein dummes Gerede wahrnehmen. Das sind alles Zeichen dafür, dass ich ein Gehirn habe. Ich kann nachdenken, ich kann das Gute unterscheiden zum Schlechten und so weiter. Deswegen, wie ich gesagt, diese Gaben, die man von Allah subhanahu wa ta'ala hat, sie sind nicht nur Gaben, die uns zeigen, dass es einen Gott gibt, sondern sie sind auch Gaben, die uns zeigen sollen, dass man für diese Gaben danken sollte. Ja? Sieh dir beispielsweise jemanden an, der seinen Verstand nicht mehr hat, ja, zu welchen Taten er bereit ist, diese zu vollziehen. Ja? Aber über dies haben wir natürlich schon in den vergangenen Unterrichten mehrmals gesprochen. Das heißt, der Muslim glaubt an die Existenz seines Herrn. Ja, nee, wir sind nicht so, dass wir sagen, wir glauben nur an etwas, was wir sehen. Nee. Es gibt vieles, was man hier sehen kann. Es gibt vieles, was man hier sehen kann. Ja, viele Dinge, die du nicht sehen kannst, aber die du verspürst. Schmerz kannst du nicht sehen, außer vielleicht, du hast vielleicht eine offene Wunde oder wie auch immer. Aber generell kannst du ja den Schmerz, wenn ich dir jetzt eine Backpfeife geben würde, dann würdest du, ja, du würdest den Schmerz spüren. Ich würde dir sagen, zeig mir den Schmerz. Ich würde sagen, ich kann ihn dir nicht zeigen, aber ich spüre ihn, da ist er. Ja, ich spüre ihn, du kannst ihn nicht sehen, aber du spürst ihn. Und diese Dinge, die der Mensch wahrnimmt, ja, diese Dinge mit deinem Körper, dieses Bewusstsein, etwas zu empfinden, ist ein Resultat dafür, dass etwas vorhanden ist, auch wenn du es nicht siehst. Und genauso wie wir gesagt haben, wenn der Wind umhergeht und ähnliches, das ist ein Zeichen dafür, wir sehen das Resultat und deswegen glauben wir daran. Und genauso, liebe Geschwister, hat es sich oder verhält es sich mit der Existenz Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla hat viel mehr Zeichen gegeben. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat viele, viele, viele Zeichen gegeben. Und wie wir gesagt haben, Allah azza wa jalla sagt, und in euch selbst, ja, in Klammern, stecken Zeichen, wollt ihr es denn etwa nicht sehen? Dieses Buch ist ein Zeichen für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla hat verschiedenes gegeben. Der Verstand ist ein Zeichen für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala. Die Fitra ist ein Zeichen für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala. Die Entsendung Allahs, den Gesandten und Propheten, ist ein Zeichen für die Existenz Allahs. Die Offenbarung der Schriften ist ein Zeichen für die Existenz Allahs und ebenfalls das Bewirken der Wunder durch verschiedene Propheten und Gesandten ist ein Zeichen für die Existenz Allahs. Dieses Buch, liebe Geschwister, mit dem wir uns so wenig befassen, ist ebenfalls, wie wir gesagt haben, ein Zeichen für die Existenz Allahs subhanahu wa ta'ala. Es wird erwähnt, in einer Sitzung eines Gelehrten, und zwar Khalif al-Ma'mun, der eines Tages in der Sitzung gehalten hat und zu ihm kam, in seine Sitzung kam immer wieder die eine und selbe Person, eine Person der jüdischen Abstammung bzw. jüdischen Glaubens. Und Khalifa hat zu ihm gesagt, ich sehe dich, wie du immer und immer wieder zu uns in die Sitzung kommst. Willst du nicht den Islam annehmen? Und er hat gesagt, nö, will ich nicht. Und dann ist er gegangen. Und ein Jahr später kommt er wieder in diese Sitzung, in diese Moschee, als Muslim. Und da hat ihm Khalifa gesagt, was ist mit dir geschehen? Bist du Muslim geworden? Und er hat gesagt, ja. Er hat gesagt, wie lange ist das schon her? Und er hat gesagt, vor ein paar Monaten. Da hat ihm Khalifa gesagt, warum hast du den Islam nicht angenommen, als ich dich eingeladen habe, den Islam anzunehmen? Und er hat gesagt, ich wollte mir zuerst mal Gedanken machen und testen, wie gefestigt die Schriften sind. Ich bin hingegangen und habe Kopien der Tora genommen, Kopien des Evangeliums, eine der Bibel sozusagen, und Kopien des Koran. Ich habe es versucht, die Kopien der Tora den Menschen zu verkaufen, und sie haben sie gekauft und wollten, dass ich noch mehr davon mache. Und ich habe Kopien der Bibel gemacht, und genau ähnlich verhielt es sich dabei. Und dann sagt er, dann habe ich Kopien des Koran gemacht, und ich habe sie versucht zu verkaufen, ja, den Bücherhändlern damals sozusagen. Und dann haben sie ihm gesagt, lass uns das checken und wir melden uns bei dir. Und dann ist er nach einer gewissen Zeit wiedergekommen und sie haben ihm diese Schrift genommen und vor seine Füße geworfen und haben ihm gesagt, in diesem Buch wurde hinzugefügt und wurde weggelassen. Und er hat gesagt, das war eigentlich mein Trick dabei. Ich habe bei jedem der sogenannten göttlichen Schriften, habe ich etwas weggenommen, etwas dazu gemacht und so weiter und so fort, um zu gucken, wie gefestigt die Leute selbst in ihrem Glauben sind, die Gelehrten selbst in ihrem Glauben sind. Und beim Koran hat es nicht geklappt und das hat mir gezeigt, dass das eine Botschaft ist, die von Allah geschützt wird. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben die Ermahnung, mit der Ermahnung hier ist der Koran gemeint, wir haben die Ermahnung offenbart und wir sind deren Beschützer. Und wir sind deren Beschützer. Das heißt, diese Botschaft, wie ich wüsste, ist von Allah geschützt. Und genauso dieses Buch, worüber wir jetzt gesprochen haben, gesagt haben, dass das ebenfalls ein Beweis für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und deswegen sollte man sich, wie wir gesagt haben, dass das Resultat, was wir sehen, ja, oder das Verhalten des Menschen allgemein, was wir sehen, ist ein Beweis für die Schöpfer. Ist ein Beweis dafür, dass es einen Schöpfer gibt. Und in dieser Hinsicht sehen wir sehr gut, oder man kann sehr gut entnehmen, das Verlassen auf Allah subhanahu wa ta'ala am Beispiel eines muslimischen Bauers. Wir sehen, und die Bauer sind oftmals die, die noch eine saubere Fitra haben. Ja, du gehst zum Bauer und seine ganzen Angelegenheiten sind eigentlich verbunden mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, du gehst zu ihm und er hat vielleicht gesät und macht und er bittet trotzdem, er hat den Samen gesät, er hat vielleicht gegossen oder auch wenn er nicht gießt und er ist immer verbunden mit Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, wir bitten bei Allah, dass der Regen kommt und möge Allah diese Ernte zu einer guten Ernte machen und dieses Leben, was sie führen. Ja, und deswegen, wie der Sheikh erwähnt hat, am Gleichnis eines Bauers kann man ganz oft sehen, wie eigentlich der Glaube an Allah sein sollte, beziehungsweise wie das sich verlassen auf Allah subhanahu wa ta'ala sein sollte. Ja, in welch ein Leben sie führen, in einer sehr, sehr einfachen Art und Weise, wie der Sheikh erwähnt hat, das Gleichnis, dass jemand eines Tages sagt, und jemand, der sehr, sehr, sehr wohlhabend ist und der gesagt hat, ich habe ein Ereignis gesehen, was mich zum Weinen gebracht hat. Ich habe gesehen, wie ein Bauer, der fast nichts hat, wie zufrieden und ein erfülltes und glückliches Leben er geführt hat. Und das ist die Kunst dabei, dass man sich bewusst ist, dass egal was du hast, dass diese Zeit vergeht. Und das sieht man, wie wir gesagt haben, oft an den bedürftigen Menschen. Ja, die Bedürftigen sind meistens die großzügigsten und diejenigen, die am edelsten sind zu ihren Gästen und diejenigen, die die Menschen auf beste Art und Weise empfangen und mit ihnen verfahren und diejenigen, die das meiste Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala haben. Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir uns dessen bewusst sind, was das für eine gewaltige Sache ist, wie gut es den Menschen eigentlich geht, aber trotzdem unser Problem heutzutage ist, dass der materielle Wohlstand, den wir haben, der materielle Reichtum, den wir haben, dass er uns nicht näher bringt zu Allah subhanahu wa ta'ala, sondern uns viel mehr entfernt von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist nicht so, dass wir sagen, uns geht es so gut, Alhamdulillah, diese Gaben von Allah und wir müssen spenden und wir müssen machen. Nein, wir haben diesen materiellen Reichtum und er entfernt uns noch mehr von der Anbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir brauchen diesen Reminder, wir brauchen jemanden, der uns immer und immer wieder erinnert, wie gut es uns eigentlich geht. Wir brauchen immer und immer wieder jemanden, der uns sagt, guck dir an, wie gut es dir geht. Andere gehen vielleicht tagtäglich oder jeden zweiten Tag zur Dialyse und sie müssen sich untersuchen lassen. Und der eine hat vielleicht kein Augenlicht mehr und der andere hat dies und der andere hat diese Transplantation. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich dessen immer und immer wieder bewusst werden, wie gut es uns geht, welche gewaltige Gaben wir haben. Yani, du siehst jetzt mit deinen Augen, es gibt Menschen, die kein Augenlicht mehr haben. Du hörst, es gibt Menschen, die nicht hören. Es gibt Menschen, die fühlen und Menschen wiederum, die nichts fühlen. Es gibt manche, die haben und manche, die haben nicht. Yani, abgesehen von der vorher, yani, von der körperlichen Unversehrtheit sozusagen, gibt es auch Menschen, die körperlich vielleicht fit sind, aber ihre Gaben, die Allah subhanahu wa ta'ala ihnen bekommen hat, von der Versorgung, die ihnen zuteil geschrieben worden ist, ist vielleicht eine, verglichen mit dem, was du an Reichtum hast, ist es vielleicht etwas Winziges in deinen Augen. Aber trotzdem leben sie in vielen Fällen vielleicht ein besseres Leben und haben eine bessere Verbindung zu ihrem Herrn, als du es eigentlich hast, obwohl es dir so gut geht. Deswegen sollte man sich dieser Sache bewusst sein, liebe Geschwister. Dieser Reichtum, den wir haben von Allah subhanahu wa ta'ala, sollte uns dazu bringen, Allah subhanahu wa ta'ala dafür zu danken. Und wie wir gesagt haben, diejenigen, die glauben und ihre Herzen Ruhe finden im Gedenken Allahs, wahrlich im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Das heißt, egal wie gut es dir geht und egal welchen materiellen Reichtum oder finanzielle Situation du erlebst und egal wie gut es dir geht, diese Ruhe im Herzen kriegst du nur in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Das sind nicht meine Worte oder seine oder deine Worte, das sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Der sagt dir, oh, diejenigen, die glauben und ihre Herzen Ruhe finden im Gedenken Allahs, Das heißt, die vollkommene Ruhe des Herzens findet sich nur im Gedenken zu Allah subhanahu wa ta'ala. Egal wie gut es dir geht. Und das kennt jeder von uns. Wer kennt es von uns nicht? Du denkst dir, wenn ich das bekomme, boah, dann wird es mir super gehen. Und ich habe nur dieses Ziel, wenn ich das bekomme, dann wird es mir super gehen. Und dann bekommst du das und du kannst im ersten Mal gar nicht glauben, dass du es bekommen hast, aber trotzdem ist immer noch, es fehlt irgendwas. Ja? Und du denkst dir, wenn ich das habe und das habe und das habe, dann, aber trotzdem fehlt es. Die Geschwister, manchmal brauchen wir das, dass wir uns ansehen. Du musst nicht denken, dass jeder reiche Mensch, den du so beneidest aufgrund seines Fuhrparks oder aufgrund seines Kontostands, dass er ein besseres Leben führt als du. Nein. Vielleicht hat er gewisse Dinge, die vereinfachter sind mit seiner Situation, mit seinem Reichtum. Aber diese Ruhe, und das ist das, wonach sich jeder Mensch sehnt. Jeder Mensch, egal ob reich, ob arm, ob krank, ob gesund, ob verheiratet, unverheiratet, ob mit Kindern, egal was. Jeder hat eigentlich diesen einen Wunsch, ich wünsche mir innere Zufriedenheit, innere Ruhe. Und deswegen diese innere Ruhe findet man nur im Gedenken Allahs. Und im Umkehrschluss sagt Allah, derjenige, der von meinem Gedenken fernhält, abhält, dem beschehen wir ein beengtes Leben. Ja, ein beengtes Leben, was bedeutet ein beengtes Leben? Ein beengtes Leben ist das Gegenteil von einem ruhigen Leben, von einem ruhigen Herzen. Deswegen, wenn du merkst, dass du so vieles hast, aber trotzdem bist du nicht so ganz glücklich, es fehlt dir irgendwas in der Verbindung mit Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich dessen immer und immer und immer und immer wieder bewusst sein. Es gibt keine Zweifel an der Existenz Allah subhanahu wa ta'ala. Das Resultat, das wir wahrnehmen, ja, wie dieser Himmel, diese Sterne, diese Sonne, dieser Mond, denn er hat sich jemals von uns diese Frage gestellt oder kam es irgendwann mal vor, dass es heute nicht hell geworden ist? Dass wir da sitzen und sagen, ja, heute wird es nicht hell, die Sonne ist nicht auf, wir haben keinen Bock gehabt, die Sonne ist nicht aufgegangen. Ja? Oder der Mond ist nicht gekommen. Oder das sind göttliche Gesetze, das ist ein Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. All das, was du, dieses Einatmen, Ausatmen, deine Existenz an sich ist ein Beweis dafür, dass es einen Schöpfer gibt, derjenige, der all dies erschaffen hat, die Geschwister. Deswegen sollte man sich immer und immer wieder anstrengen und sich bewusst sein, die ruhige Art, beziehungsweise diese Herzensruhe, diese innere Ruhe, dieser innere Frieden, wonach sich jeder sehnt, ganz egal welches Nettoeinkommen er hat, diese Ruhe, liebe Geschwister, findet man nur in der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala.
طيب عايزين نختم اللقاء مع الزميل الملحد اللي دائما بيناقشك في العمل ان كثير من الشباب بيقولنا كله بيع اسئله الملحدين سبحان الله وكان رمضان هنتفرغ بقى للملحدين يعني عايزين يفسدوا علينا رمضان كمان كل ما تروح مسجد يجي لك شاب من الشباب يا عم الشيخ يا طيب فعايزين بقى نخلص من الموال ده انت كمؤمن تخلص كمان من الموال ده نقول له تعالى حضرتك ملحد ايوه طيب احنا عندنا قاعده من قواعد العقل تقول من امن العقاب اساء الادب دي مسلمات بقى صح اللي بيامن العقوبه بيسيء ايه الادب طيب نقول له انت كملحد ان مفيش عندك اله كيف يكون عملك في الحياه الدنيا انت بتشرب خمر طبعا بشرب خمر بتزني اه طبعا بزني وليا صديق كلام جميل قوي يعني بتعمل اللي انت عايزه اه طبعا مش ملحد هيعمل اللي هو عايزه صح طيب المؤمن بقى هل بيعمل اللي هو عايزه ولا بيعمل ما اراده ربه تاني معايا يا عبد الرحمن انا كمؤمن انا هتبع ربي ومنهاج ربي تعالوا نشوف كتابي بيقول ايه بيدعو المكارم الاخلاق صح بيدعو للفضائل صح بينهاني عن الرذائل صح بيعلمني أكون عضو نافع للمجتمع صح فأنا عملي كله على الإيمان هيكون صح نفسي هترتاح وهتطمئن وهصلح في الكون مش هفسد صح إنما الملحد لازم يفسد لأنه ما عندوش عقوبة صح هنتنزل معك أيها الملحد وما فيش إله خلاص وأنا بعمل عملي كله الصالح ده ومت وما فيش بعث أنا كنت كويس في الدنيا ولا وحش؟ كلام جميل أنت بقى يا ملحد كان عملك إيه؟ كله دمار وإفساد صح؟ لك ملحد يبقى مين فينا الأفضل؟ أنا ولا أنت؟ على فرضية ما فيش إله مين اللي كان أفضل للكون؟ أنا ولا أنت؟ المسلم لأن كان عمله طيب خلاص كده؟ طيب على فرضية وجود الإله بقى
ما هو لازم في فرضيتين الآن، يا إما أنت صح يا إما أنا صح، صح؟ فيش غلط، يا إما أنت صح ما فيش إله، أو أنا صح وفي إله، صح كده؟ طيب أنت طلعت صح وما فيش إله، أنا كان عملي في الدنيا إيه كمسلم؟ أديكوا شايفين إحنا بنعمل إيه دلوقتي؟ قاعدين ساعة بنذكر ربنا صح؟ وبنرفع منصوب الإيمان، وبعد كده الإخوة شغالين بيعملون الفطور وتعبانين ونقعد ناكل مع بعض صح؟ ونتبسط تمام، أصلحنا ولا أفسدنا؟ أصلحنا، كلام جميل؟ إنما هو بقى يا إما في الديسكو بيرقص وبيشرب الخمرة وعقله يغيب يضرب اللي جنبه وممكن يقتل اللي جنبه وممكن يسبه صح؟ لأنه ملحد. فعلى فرضية إن أنت صح يا ملحد أنا كده كده لو ما فيش بعث وبعد الموت ما فيش حاجة خالص، زي كلام الدهريين إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وخلاص، أنا ما خسرتش حاجة، أنا عملت الخير وأنا العمر اللي أنا عشته كنت عايشه زي العسل، كان عندي سكينة وكنت فرحان، أنا فرحان معكم ولا بشوفكم بفرح صح؟ وانتوا بتفرحوا ومبسوطين وسعداء وهناكل مع بعض ونشرب ونضحك صح؟ فأنا على المستوى الشخصي كنت سعيد، وعلى المستوى العام أسعدت غيري صح؟ كل اللي حواليا كان سعيد صح ولا غلط؟ يبقى أنا مية مية ما خسرتش حاجة خلاص، على فرضية بقى أنا اللي صح، مين اللي هيخسر؟ حضرتك يا ملحد، لأنك هتبقى في النار وبئس المصير صح ولا غلط؟ هاجي أنا يوم الحساب هاخد الكتاب باليمين وحضرتك في الدرك الأسفل من النار، وصلت دي؟ يبقى حتى فطرة وعقلا هنتنزل معاه، مين الصح؟ اللي بيعمل الصح مش اللي بيعمل إيه؟ كفاية كده.
dieses Thema kurz abzuschließen, über das wir gesprochen haben. Erstens die innere Ruhe des Gläubigen Allah subhanahu wa ta'ala, die innere Ruhe des Gläubigen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und darüber haben wir jetzt sehr intensiv gesprochen. Und wir haben auch kurz erwähnt über denjenigen, der nicht glaubt. Und wir haben die goldene Regel erwähnt. Derjenige, der glaubt, der widerspricht nicht. Und derjenige, welcher nicht glaubt, der braucht sich eigentlich vor nichts zu fürchten. Deswegen sieht man in den vergangenen Tagen immer und immer wieder Anfragen, wie man mit Atheisten diskutieren sollte. Ja, bei mir auf der Arbeit habe ich einen Atheist und der will mit mir diskutieren und ich will mit ihm diskutieren und so weiter und so fort. Diese Diskussion bzw. diese Debatte, die kann man auch auf ein sehr, sehr, sehr flaches Niveau abfallen lassen. Ganz, ganz, ganz weit entfernt von wissenschaftlichem und von belegtem und so weiter und so fort. Denn man kann diese Diskussion auf ein ganz, ganz, ganz simples Niveau runterschrauben, indem man dieser Person einfach nur eine Frage stellt. Dieses Leben, das wir jetzt leben, gehen wir davon aus, es gibt nach dem Tod nichts. Weder gibt es einen Gott, weder gibt es eine Auferstehung, weder gibt es ein Paradies, noch eine Hölle, es gibt keine Bestrafung, es gibt nichts. Ja, wie man sagt, es ist nur unser einiges Leben, das wir leben. Und nichts wird uns sozusagen zur Rechenschaft ziehen. Wenn wir davon ausgehen, dann vergleichen wir unser beide Leben miteinander. Yani der Muslim, und wir gehen jetzt davon aus, es gibt nichts nach dem Tod, der Muslim lebt ein schönes Leben. Die Religion des Islam ruft zu keiner Sache auf, welche keinen Nutzen für die Gesellschaft bringt oder welche schlecht ist für dich selbst, für deine Mitmenschen. Es gibt keine Sache, yani der Islam ruft zu nichts auf, was abscheulich oder schändlich ist. Die Religion des Islam ruft mich dazu auf, dass ich gütig bin mit meinen Eltern, dass ich gütig bin mit meinen Nachbarn, dass ich meinen Gast ehre, dass ich nur Gutes spreche, dass ich nicht lüge, dass ich nicht läster, dass ich versuche, Streit zu schlichten zwischen den Menschen, dass ich keine schlechten Eigenschaften an mir selbst habe, dass ich, wenn ich ein Wort gebe, dass ich es halte, dass ich nicht die Menschen anlüge, dass ich mir selbst nicht schade und den Menschen nicht schade, dass ich Nutzen den Menschen mitbringe, dass ich den Menschen versuche, das Gute zu geben. Er hat die Unzucht verboten. Warum? Weil es eine schändliche Sache ist. Wir reden nicht von religiöser Sache, ja, sondern vom rein menschlichen Verstand. Er hat die Unzucht verboten, weil die Unzucht nichts Gutes mit sich bringt. Er hat den Alkohol verboten, weil der Alkohol nichts Gutes mit sich bringt.
Er hat Berauschendes verboten, weil das Berauschende nichts Gutes mit sich bringt. Er hat viele Dinge verboten, welche schlecht sind, und alles, was er geboten hat, sind gute Dinge. Und du als Nicht-Muslim, dujenige, der ein Leben lebt, wie es ein Nicht-Muslim lebt, du rauchst vielleicht, du trinkst, du begehst Unzucht, deine Abstammung ist nicht mehr klar ersichtlich nach deinem Tod, die Kinder wissen nicht, zu wem sie gehören, du tust Schlechtes, Berauschendes, du gehst mit den Menschen vielleicht gut um, vielleicht nicht gut um, weil wir können nicht sagen, dass jeder, der nicht an Gott glaubt, automatisch schlecht ist mit den Menschen. Das wäre ja auch wiederum zu extrem jetzt ausgedrückt. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn wir dann im Endeffekt sterben und es gibt nichts danach, habe ich ein gutes Leben gehabt, du hast ein Leben gehabt, wo du irgendwie nie so richtig die innere Ruhe gefunden hast. Du hast immer empfunden, okay, irgendwas stört mich innerlich. Du hast vielleicht viele Probleme gehabt. Du hast vielleicht die ein oder andere Schlägerei in der Disco gehabt. Du hast vielleicht das gehabt. Du hast vielleicht jenes gehabt. Also viele, viele Dinge, die eigentlich nicht schön sind. Du hast vieles erlebt, wo du sagen kannst im Nachhinein, darauf hätte ich eigentlich verzichten können. Und der Muslim hat eigentlich nur Gutes erlebt. Nach dem Tod sind wir, oder wir sind jetzt gestorben und danach kommt nichts mehr. Ich kann zufrieden sein mit dem, was ich praktiziert habe. Und du, ob du zufrieden sein kannst an deinen letzten Tagen deines Lebens oder ob die Menschen, die nach dir kommen oder deine Familie selbst sagt, er hat ein schönes Leben, das ist anderen Menschen überlassen. Aber jetzt nun angenommen, danach ist irgendwas. Und wir sagen, die islamische Herangehensweise bei dem Thema ist eigentlich nicht so abgeflachte Argumentation. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir diese Debatte wirklich auf das Niedrigste runterschrauben. Jetzt aber umgekehrt davon abgesehen, umgekehrt davon ausgegangen, nachdem es gibt einen Gott, es gab ihn wirklich schon immer und es gibt einen Gott und nach dem Leben werden wir auferstehen. Es wird entweder eine Belohnung geben oder Bestrafung und man wird sehen, jeder wird das ernten, was er gesät hat. Ich als Muslim habe das gelebt, was wir vorhin erwähnt haben. Ich habe ein gutes Leben geführt, ich habe diese innere Ruhe gehabt und trotzdem habe ich Allah subhanahu wa ta'ala angeboten, habe ich Allah angebetet, ich bin meinen Pflichten nachgegangen, ich habe mich von den Verboten ferngehalten. Ich werde sterben, ich werde auferstehen, wenn Allahs Barmherzigkeit es zulässt, werde ich mein Buch von meiner Rechten bekommen, ich werde in Glückseligkeit und Wonne sein, ich werde ein Reich haben im Paradies Allahs azza wa jal. Ich werde ein Reich haben, über den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass Allah azza wa jal sagt, ich habe für meinen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, noch was kein Ohr gehört hat und noch was in einem Herzenswunsch geäußert werden könnte. Und all das habe ich. Ich habe so viele Zeit, um mein Reich zu durchreiten. Ich lebe in Wonne. Wenn Allahs Belohnung, das, was wir in der Dunya sehen, wir schon oft als etwas Cooles, als etwas Schönes, als etwas Tolles sehen, wie dann erstes die Belohnung Allahs azza wa jal für seine rechtschaffene Diener. Und du hast ein Leben geführt, ohne dass du gebetet hast. Du bist davon ausgegangen, es gibt keine Gottheit. Du hast viel Schlechtes getan, du hast nichts Gutes getan. Du wirst sterben, du wirst auferstehen und du wirst bestraft. In jeglichem Fall und in jeder Hinsicht hat der Muslim das bessere Leben und in einem der Fälle sogar einen besseren Ausgang. Als Muslim hast du in jeglicher Hinsicht ein schlechtes Leben geführt und in einem der Fälle, wenn wir davon ausgehen, dass es eine Auferstehung gibt, hast du wahrlich abgelost. Deswegen, diese Sache, liebe Geschwister, man sollte sich nicht zu sehr damit befassen. Für was ist von dir verlangt als Muslim? Dass du deinen Pflichten nachgehst, dass du dein Leben als Gott ergebener betest. Du bist nicht darauf eingestellt, dass du jetzt die Menschen, natürlich haben wir diese Pflicht, dass wir die Menschen zur Religion aufrufen. Aber noch nicht mal der Prophet sallallahu alaihi wa sallam konnte die Menschen auf die Rechtleitung bringen, außer mit der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich dessen bewusst sein. Man sollte sich bewusst sein, dass dieses Leben ein kurzes Leben ist. Es sind ein paar Jahre, die vergehen werden. Es ist nichts Langes. Und dann wird man sehen, beziehungsweise wird man ernten, was man gesät hat. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.